Hi, I'm William Barr. You might remember me from such games as Her Majesty Spiffing. I'm wishing you a jolly good day, and you're listening to the Adventure Treff podcast.
Yeah!
Adventure Treff!
Der Podcast.
Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
Ja, willkommen hier von der Adventure Treff Party, wo die Adventure Treff Redaktion nicht die allerersten am Partystand waren.
Ja, wir waren eine Minute zu spät.
Ja, das wurde sofort natürlich quittiert durch unsere beiden Adventure-Treff-Gäste, die hier gerade da sind. Wollt ihr noch kurz sagen, wer da ist?
Hallo, ich bin der Sven.
Ja, und?
Ich bin die Silvia.
Der Sven und die Silvia sind da.
Willkommen zum Podcast.
Willkommen zum Podcast. Ja, und die werden jetzt alles kontrollieren, was wir sagen. Und alle Fehler, die wir tun, werden sie da reingrätschen, haben wir schon vereinbart.
Ja, machen sie auf jeden Fall, aber müssen sie ja nicht, weil wir machen ja keine Fehler.
Noch niemals. Genau. Also, was haben wir gesehen? Apropos Fehler oder Fehlen.
Sollen wir sagen, wer da ist?
Ja, ich.
Und ich.
Der Basti.
Und der Jan.
Richtig. Und Sven und Silvia. So, wir machen keine Fehler. Ums Fehlen geht es auch im ersten Spiel, das wir uns angeschaut haben, nämlich um das Fehlen einer Frau.
Genau, das ist The Seance of Black Manor. Das ist das neue Spiel von den Leuten, die vorher Darkside Detective gemacht haben. Und diesmal ist es ein First-Person-Adventure, so ein Detektiv-Mystery, wo eben in diesem Anwesen, das titelgebende Anwesen, ist eine Frau verschwunden. Und deswegen werden wir jetzt als Detektiv da reingeholt, um den Fall zu untersuchen. Und in diesem Anwesen treffen sich gerade ganz viele Wahrsager und Mystiker und so, die also so eine Art Konferenz da, glaube ich, haben. Und deswegen gibt es ganz viele interessante Verdächtige für den Fall.
Hat so einen bisschen Cartoon-Shader-Look, sag ich jetzt mal. Alles so ein bisschen plan, aber trotzdem ist es mystisch, ein bisschen dunkel, es gewittert ab und zu. Und hat auch so ein Detective-Gameplay so ein bisschen. Man kann irgendwie so eine Detective-Vision anmachen, wo man dann irgendwie bestimmte Sachen nochmal besser sieht. Genau, aber ist ansonsten so scheinbar eine Mischung aus Mystery und Kriminalfall.
Genau, man untersucht alles in diesem Anwesen, man befragt die Zeugen über die Sachen, die man so sieht, und dann gibt es diese Deduktionsmechanik, wo man eben verschiedene Sachen, die man gefunden hat, miteinander kombinieren kann, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
Genau, ich weiß gar nicht, ob wir ein Release-Datum wissen, glaube ich nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Ich glaube, es ist noch nicht raus, ich glaube, auf Steam steht es auch noch nicht. Sven weiß es vermutlich auch nicht, sonst hätte er reingegrätscht. Dann bleiben wir, bleiben wir dabei. Genau. Aber ein toller Titel für Leute, die auf solche Sachen stehen. Wo waren wir danach?
Wir haben nochmal die Adventure Clicks Leute besucht im Retro-Bereich und insbesondere bei Twisted Tale nachgefragt. Da gibt es aber jetzt nicht besonders viel Neues, darüber hinaus, was Eva ja sowieso auf Twitter und überall die Community auf dem Laufenden hält. Sie arbeitet an Teil 2, Kapitel 2, und das wird nächstes Jahr dann fertig.
So ist es, genau. Und das ist mir immer ein Stand, den man gerne besuchen kann. 3 in 1, sage ich immer, weil man kann 3 Adventures an einem Stand spielen und meistens noch ein altes Adventure, aktuell Fate of Atlantis.
Ja, genau, ganz clever gemacht. Die haben einen alten Klassiker da stehen und dann ihre.
Dann kommen die Leute und sagen, ah, das kenne ich ja noch.
Ja.
Und dann werden die so der Reihe nach von dem Titel so weiter nach links geschoben, um auch die neuen Titel zu spielen.
Dann sind wir wo vorbeigekommen, da lief Mindlock. Das ist an mir bisher vorbeigekommen, gegangen.
Ja, das war nominiert für den Deutschen Mutterspielpreis. Jetzt piept unser Essen.
Ich hol mal unser Essen.
Du holst Essen, ich erkläre mal ganz kurz, was Mindlock
die Apartment gekocht.
Ist. Ja, oh, bin ich mal gespannt, ob das genießbar ist. Wenn du so gut kochst, wie du Zugverbindungen raussuchst, ist alles top. Genau, Mindlock die Apartment war für den Deutschen Mutterspielpreis nominiert für das beste Nachwuchsspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und es spielt quasi, ja, in einem Apartment, wer könnte es erahnen. Und ja, es dreht sich so ein bisschen um das Thema Depression, Perspektivlosigkeit. Der Charakter ist auch, guckt auch immer ganz traurig. Ja, man muss halt eben verschiedene Rätsel lösen oder halt auch sich mit der eigenen Perspektivlosigkeit beschäftigen, um dann quasi aus seinem eigenen Apartment irgendwie zu fliehen. Vorsicht Ketchup, sehr gut, hier kommt meine Currywurst. Und ja, ist handgezeichnet, klassisches Point-and-Click, nette Animation, wenn man von nett sprechen kann bei dem Thema. Wie gesagt, hat so ein bisschen, ich hatte mal so ein bisschen an The Cat Lady und so auch irgendwie erinnert. Also schon so Sachen, wo es um so düstere Themen geht, aber eben in einem gezeichneten Look. Ich würde mal sagen, wir machen dann weiter, nachdem Jan die hervorragend gekochte Currywurst verspeist hat und ich auch. Einverstanden?
Ja, dann machen wir weiter.
Okay.
Verein und die Adventure-Treff-Redaktion dankt auch dieses Jahr wieder ihren großzügigen Spendern. Diesmal sind es Christian D., Moritz B., Janina B., Patrick S. und unsere Premium-Spenderin Tina Z., die uns jedes Jahr fleißig unterstützt. Vielen Dank euch allen. Ohne euch wäre diese Berichterstattung nicht möglich. Wenn ihr selbst dem Verein eine Spende zukommen lassen wollt, findet ihr alle Informationen dazu im rechten Balken. Recht herzlichen Dank.
Genau, das war Mindlock the Apartment und wie während unserer Mittagspause oder verspäteten Mittagspause Silvia nochmal gesagt hat, ist es auch wichtig zu sagen, es ist nicht nur deprimierend, es hat auch viele lustige Momente, die das wieder so ein bisschen auflockern. Und es ist bereits erhältlich und man kann es durchspielen. Danach haben wir einen weiteren Titel gespielt, der deutlich weniger grau ist, sondern viel bunter. Until Then, auch bereits erhältlich.
Ja, sehr bunt. Es ist so ein bisschen im japanischen Stil, im Anime-Stil, aber Pixel-Art. Also die haben so Echtzeit 3D, aber die Figuren sind eben 2D-Pappaufsteller sozusagen im Pixel-Art-Stil. Und auch die 3D-Umgebung ist sehr, sehr gepixelt. Sehr interessanter Stil, sehr nett zusammengestellt, farbenfroh. Und es fängt eben damit an, dass man in seinem Bett liegt und nicht aufstehen möchte. Man sieht diesen Startknopf, der jetzt da ist, um das Spiel zu starten. Und dann drückt man den und dann hört man so den Wecker krähen. Man steht aber nicht auf und der Startbutton ist immer noch da. Drückt man ihn nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann wird die Perspektive dann eine andere. Man sieht ihn so von oben, wie er sich aus seiner Decke rausschält. Und dann muss man ihn aber noch ein paar Mal drücken, bis er dann endlich mal seine Füße aus dem Bett. Und dann muss man ihn noch ein paar Mal drücken, bis er aufsteht und dann fängt das Spiel auch tatsächlich an. Ist sehr witzig gemacht. Ich weiß gar nicht so, worum es dann später geht. Aber alleine in diesen ersten paar Minuten vom Spiel gab es diese Startknopf-Idee und dann gab es noch diese andere Idee. Man kriegt dann auf seinem Telefon Nachrichten von jemandem und dann muss man darauf antworten. Und wie man darauf antwortet, ist man... Es geht ein Textfeld auf und man kann was eingeben und man drückt ganz viele Buchstaben und gibt was ein und dann kommt halt der vorgeschriebene Text daraus, den man jetzt da von der Story her antworten muss. Manchmal kann man auch zwischen zwei auswählen und manchmal ist es auch so, dass man sagt, sowas, probably, und dann nimmt das probably wieder raus und ersetzt es durch irgendwas anderes. Das war auch eine sehr coole Mechanik, wie man das Gefühl hat, man tippt jetzt da was ein. In Wirklichkeit ist es aber halt nur der vorgeschriebene Text, der dann da eingespielt wird. Spielerisch ist es so Side-Scrolling. Man läuft nach links und rechts und redet mit Leuten. Ich glaube, Rätsel gibt es nicht viele, so wie ich das gesehen habe. Aber sah visuell ganz spannend aus und hatte wirklich clevere Ideen.
Ja, viele Effekte auch und so, Parallax-Scrolling. Direkt daneben hatten wir auch ein Spiel, das visuell gut aussah, was aber vermutlich eher so ein bisschen, ja, mich hat es ein bisschen an Machinarium erinnert. Wir wissen aber nicht genau, wie viel es Adventure ist. Sollen wir das mal ganz kurz erwähnen? Das hieß...
War das The Sweet Carole?
Genau, The Sweet Carole. Wir wissen nicht genau, wie viel Adventure drin ist. Wir können aber sagen, ist hervorragend gezeichnet, angeblich 10 Stunden handanimiertes Disney-Style. Wir haben gesagt, es sieht eher aus wie ein Zeichentrickfilm, den man spielt.
Ja, wenn die mir gesagt hätten, das ist jetzt der neue Disney-Zeichentrickfilm, dann hätte ich gesagt, ja, sieht gut aus.
Ja. Aber ja, wir wissen nicht genau, wie viel, es ist auf alle Fälle Puzzles drin, wir wissen aber nicht genau, wie viel da wirklich Narration drin ist. Aber wer mal unbedingt wieder mal so ein Spiel im so à la King's Quest 7 Stil spielen will und jetzt nicht zwingend ein Inventarrätsel unbedingt braucht, da kann er mal drüber gucken. Vermutlich eher über den Tellerrand, aber sag gut. Ja,
vermutlich eher so Puzzle-Plattformer, ja, spielerisch, aber eben sehr viele Zwischensequenzen, alles voll animiert und sehr viel Wert legen die, es sind auch Filmemacher, glaube ich, sehr viel Wert legen die auf die Erzählung der Geschichte.
Dann hatten wir noch einen Termin in den Businesshallen mit Footprints Games, die man kennt von Detective Gallo, schon vor einigen Jahren. Italienisches Team, zwei Brüder, die jetzt ihr zweites Spiel machen, Pizza Spy.
Ja, die Welt ist bevölkert von Spionen, die alle irgendwie mit Nahrungsmitteln assoziiert sind. Und wir sind der Pizza-Spy. Es gibt noch den Sushi-Spion und noch andere Spione. Und es gibt, glaube ich, einen Bösewicht, der so auch James Bond überzogen mäßig will dafür sorgen, dass die Vielfalt der Nahrungsmittel in der Welt zugrunde geht. Und das kann man natürlich nicht zulassen als Pizza-Spy.
Genau, wie bei Detective Gallo wird Visioner benutzt als Engine, also klassisches Point and Click. Es ist ganz viel Animation mit drin. Der eine Bruder macht die Technik und ich glaube ein bisschen Audio und der andere macht die Grafik. Und sie haben noch eine Coloristin dabei. Und ja, also es ist ein kleines Team, das aber ein klassisches Point and Click macht mit ein paar, ich sag mal, Besonderheiten, die jetzt aber nicht irgendwie massiv das Genre verändern. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit zu schleichen oder auch die Möglichkeit quasi so aktiv davon zu rennen. Aber das ist jetzt alles nicht so, es ist kein Actionspiel, sondern es ist praktisch eine Möglichkeit, um die Puzzles auf verschiedene Arten und Weisen zu lösen.
Ja, es gibt wie bei Indiana Jones 4 so ein bisschen den Actionweg und den Puzzleweg. Und ich glaube, so eingeteilt ist das da. Man kann zwischendurch auch umschalten, man muss das nicht.
Genau, also es ist kein kompletter Weg, sondern es ist praktisch pro Puzzle gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Und je nachdem, wie man die Lösungsmöglichkeiten halt wählt, es kommen dann die gleichen Puzzles und die gleichen Locations weiter. Das ist nicht wie bei Indiana Jones 4, wo dann auch die Location sich nochmal ändert komplett. Aber je nachdem, welche Entscheidung man trifft, verändert sich irgendwann auch das Ende. Es soll drei, vielleicht auch vier verschiedene Endsequenzen geben und man versucht halt damit auch so ein bisschen eine Replayability reinzubekommen. Es gibt auch optionale Sachen, die man lösen kann, aber nicht mehr lösen muss. Am Ende wird man dann so sehen, wie viel man wirklich gelöst hat und wie viel man vom Spiel gesehen hat. Und ja, sie hoffen halt dann, dass im Gegensatz zu dem Trend, wo man ja eigentlich nur ein Spiel macht, das halt einmal gespielt wird und man hat dann irgendwie alles gesehen, Pizza Spy ein Spiel ist, wo man sagt, ach, ich möchte jetzt nochmal spielen und mal die Rätsel auf eine andere Art und Weise lösen, um ein anderes Ende zu erreichen.
Ja, und thematisch eben so eine James-Bond-Parodie im Grunde.
Genau, also alles, es ist Cartoon-Look, alles ein bisschen ironisch und man reist durch die komplette Welt. Es gibt Sequenzen irgendwie in Südamerika, in Capri, irgendwo in Nordamerika. Es gibt Hommages an andere Adventure-Spiele. Also auch Indiana Jones hat so ein paar Locations sind so wiedererkennbar, dass die so ein bisschen daran angelehnt sind. Genau. Soll vermutlich Ende nächsten Jahres rauskommen. Sie sind 70% fertig. Man kann es bereits auf der Switch auch spielen. Es gibt Point-and-Click und Controller-Steuerung. Also sie machen beides, damit man es auch auf der Switch gut spielen kann. Kurz, auf der Switch haben wir es noch nicht gesehen, wir haben es auf der Steam Deck gesehen. Aber auf der Switch soll es auch rauskommen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, eine deutsche Lokalisierung ist geplant.
Ja. Und von da sind wir dann weiter und wir haben nachgeholt, was wir am Mittwoch nicht gesehen haben und am Donnerstag nicht gesehen haben, Ghost Haunting bei Dedelic. Diesmal in der Halle 10.2 im öffentlichen Stand. Und Ghost Haunting ist das Spiel, womit uns Dedelic vor ein paar Wochen alle überrascht hat. Alle haben gedacht, Dedelic macht keine Adventures mehr, die haben jetzt andere Sachen im Kopf. Und dann kündigen sie plötzlich Ghost Haunting an, das wir zum ersten Mal gesehen haben letztes Jahr auf der Adventure-Treff-Party.
Was das klassische Adventure eigentlich schlechthin ist. Pixel-Look, die Grafiken werden so ein bisschen entwickelt wie bei Monkey Island 2. So die Hintergrundgrafiken sind gezeichnet und dann so ein bisschen auf Pixel-Look runtergerechnet, sag ich jetzt mal. Und die Charaktere werden wirklich ganz klassisch handgepixelt. Und so sieht es halt auch aus, fühlt sich halt wirklich an wie so ein Adventure der alten Zeit. Mit mit lustigen Dialogen, die witzig sind, witzigen Rätseln. Es gibt eine Hilfefunktion, die heißt, glaube ich, What Would Gundy Do oder so irgendwie, wo man dann irgendwie Punkte eintauschen kann in Tipps. Die Oma Gundy, glaube ich, ist das.
Ja, man kann kurz sagen, worum es geht. Also die Hauptfigur ist ein 8-jähriges Mädchen, was eben rauskriegt, dass ihr Großvater, der eigentlich ganz schuldig ist, eigentlich Geisterjäger war. Und dann findet sie noch diesen Baron Butternut, so ein Dämon in so einem Kürbis, der jetzt ihr Freund geworden ist. Und zusammen beschließen sie dann, in das Reich der Toten zu reisen, weil sie hat jetzt über diese Connections gelernt, was das Reich der Toten ist, und will da reinreisen, um ihre geliebte Oma wiederzuholen, die da jetzt schon drin ist. Und das ist eben so eine Mischung aus ganz naiver Sichtweise dieses Mädchens. Ich erinnere mich an diesen einen Dialog, wo sie mit diesem Kürbis redet und sagt, ja, aber dann können wir doch auch jetzt in das Reich der Toten noch meine Oma wiederholen. Und dann sagt der Kürbis, nee, das geht nicht. Dann sagt sie, ja, warum geht das denn nicht? Dann sagt der Kürbis, ja, das darf man nicht. Dann sagt sie, was meinst du jetzt damit, das darf man nicht? Was bedeutet das? Und dann sagt er, ja, das sollen wir nicht machen. Ach, sagt sie, dann, wenn das geht, dann machen wir das jetzt. Und dann nimmt sie den Kürbis und dann machen sie sich auf die Reise. Und es ist eben so eine Mischung aus sehr, sehr humorvoll, sehr einfühlsam, mit Herz. Also die Demo war ja nicht lang, aber was ich da gesehen habe, hat mir schon sehr gut gefallen. Und das Pixel Art ist fantastisch.
Genau, wir wollen noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt. Ich glaube, Release-Date gibt es noch nicht wirklich. Mhm. Aber man kann es anspielen auf der Gamescom. Wenn ihr noch da seid, schaut vorbei. Three-Headed Monkey. Three-Headed Monkeys. Monkey Games, glaube ich, heißen die.
Studios,
genau, okay. Und kommen ursprünglich, glaube ich, aus dem Filmbereich und haben dann nochmal gesagt, wir machen ein Game.
Ja, es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Man kann, wenn man das Spiel anfängt, so auswählen, womit man Hilfe haben will, womit man keine Hilfe haben will, sodass man eben das entweder ein bisschen knackiger haben kann oder ein bisschen leichter, je nachdem, wie man es gerne spielt.
Ja, ebenfalls aus dem Filmbereich waren die Leute, bei denen ich am Ende dessen am Stand war, bei Swiss Games, eine Raven Games, kleines Studio mit drei Leuten, die das Spiel The Dropouts machen. Hab mich so ein bisschen erinnert vom Stil her an Life is Strange. Ist aber ein Thema so ein bisschen anders, ist mehr so ein bisschen Mystery und auch Horror, aber mit so einem Comedy-Einschlag. Sie möchten so einen Horror-Comedy-Mix machen. Man spielt aber sonst so ein bisschen wie Life is Strange. Man ist an der Schule unterwegs und da hat dann erst einen Schultag und ich spiele aus der Third-Person-Echtzeit-3D-Perspektive, zumindest zunächst. Und die Mitschüler sind verschwunden, oder Teile der Mitschüler sind verschwunden. Man muss herausfinden, was mit denen los ist. Warum sind die weg? Und das gibt halt dann Exploration, gibt Items, die man finden kann, Briefe, die man lesen kann, mit denen halt die Story vorangetrieben wird. Und ab und zu switcht dann das Spiel immer in so ein bisschen andere Modi. Wenn man zum Beispiel Dialoge macht, das ist mehr so ein bisschen Visual Novel, so mit handgezeichneten Grafiken. Wenn es ein bisschen horrorlastiger wird, geht es so in eine Echtzeit-3D manchmal über. Und für alle die keinen Horror wollen, kann man auch immer festlegen, welche Traits so die eigene Spielfigur hat. Also man kann sagen, fürchtet sich eher die Figur oder sie ist sehr mutig. Und je nachdem passt sich dann auch so das Level an. Man kann das ganze Spiel also zum Beispiel durchspielen, ohne überhaupt irgendeine Horrorsequenz zu machen. Man kann zum Beispiel immer sagen, ich gehe in diesen dunklen Raum jetzt nicht rein, ich löse es anders. Also auch ein Spiel, das versucht mit mehreren Lösungsmöglichkeiten einem so einen gewissen Wiederspielwert zu erlangen, soll nächstes Jahr vielleicht irgendwann rauskommen. Und was wir schon sagen können, ist, dass es bald eine Demo dazu gibt, vermutlich so in den nächsten 2-3 Wochen, die man auf Steam herunterladen kann. Ja, habe ich alles erzählt? Ich glaube eigentlich schon. Ja, es gibt viele Zwischensequenzen, die aber dann eben nicht Echtzeit-3D sind, sondern auch in diesem eher so gezeichneten Stil. Ansonsten für ein Spiel von einem kleinen Team sieht es ganz, ganz gut aus. Kann man sich angucken.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich glaube, dann haben wir das letzte Spiel gesehen für heute.
Auf meiner Liste auch, ja?
Ja, dann sind wir uns da ja einig.
Ja. Müssen wir gar nicht hysterisch werden.
Genau, ja. Weil das war Hysterie.
Ja.
Was ist Hysterie, Basti?
Hysterie, heute würde man vielleicht irgendwie sagen, so Hysterie ist irgendwie so, wenn das, was wir zum Beispiel gestern am Anfang des Podcasts hatten, nachdem wir festgestellt haben, dass es nicht eine Bolero-Brause war, sind wir kurz mal hysterisch geworden.
Genau, ja? Früher war das aber was anderes.
Und aber früher war das nicht so.
Und
früher wurden quasi nur Frauen hysterisch und das war eine Diagnose, die man dazu genutzt hat, um meistens unliebsame Frauen einfach einzusperren.
Genau, das war sowas, was man im Grunde erfunden hat, um dem Namen zu geben, dass wenn man jetzt, wenn eine Frau sich nicht so benimmt, wie sie sich zu benehmen hatte in der damaligen Gesellschaft, dann sagt man, die hat Hysterie und sperrt sie weg oder so und macht Experimente an ihr oder irgendwelche anderen schrecklichen Sachen. Und das ist das Thema dieses Spiels.
Genau, also auch ein Spiel, das so ein bisschen so einen düsteren Touch hat, aber das versucht halt trotzdem auf einer spielerischen und nicht allzu dunklen Art und Weise zu erzählen, aber trotzdem begreifbar zu machen. Man ist also eingesperrt in einem, in einem Laboratorium, in einem Sanatorium, nein, Sanatorium nicht, aber Laboratorium, und wird unter Drogen gesetzt und ist aber selbst eine sehr gläubige Christin, glaube ich, die halt irgendwie sagt, ja, das wird dann schon tatsächlich schon stimmen, wenn die das sagen, dass ich halt hysterisch bin und von Dämonen besessen und erstmal vielleicht gar nicht versteht, dass sie tatsächlich unter Drogen gesetzt wird, die sie dazu bringt, dass sie die anderen Insassen sozusagen dieser Nervenheilanstalt als Dämonen sieht. Das heißt, man guckt dann in verschiedene andere Zimmer rein und da sitzen dann Dämonen.
Genau, man sieht diese monsterhaften Figuren da sitzen und ich glaube, je mehr sie sich darüber bewusst wird, was mit ihr passiert und wie sie unter Drogen gesetzt wird, desto mehr menschliche Züge bekommen diese Dämonen. Und es gibt eben auch dieses Instrument, was sie findet, was sie dazu nutzen kann, eben klarer zu sehen, was gerade passiert. Es spielt, glaube ich, 1890er Jahren. Das war so die Phase, wo man diese Hysteriekrankheit erfunden hat.
Genau, ist ein Studentenprojekt eigentlich. Die Entwicklerin selber ist auch noch Studentin.
Ja.
Hat also das erste Kapitel quasi fertig. Man kann es auf itch.io herunterladen. Wir haben gestern noch gescherzt, dass es kein Spiel gibt, das keine Steampage mehr hat. Dieses Spiel hat bislang noch keine Steampage, aber soll eine bekommen.
Soll noch kommen.
Soll noch kommen, aber wer es jetzt herunterladen will, kann es auf itch.io. Es ist umsonst, sie möchte es auch umsonst eigentlich halten, wenn es irgendwie geht.
Ja.
Weil das Thema wichtig ist und es ist jetzt erst nur das erste Kapitel, sie hat aber weitere Kapitel im Kopf und wenn es mit dem Studium dann irgendwann ein bisschen ruhiger wird, möchte sie auch die anderen Kapitel eigentlich weitermachen, falls das der Rest des Teams dann auch noch Zeit und Lust hat und das kann man ihr nur wünschen, weil es sieht toll aus, es ist ein schön gestaltetes Spiel.
Auf jeden Fall, schaut euch das mal an.
Genau, ist auch anspielbar wie immer in Halle 10.2. Das war es tatsächlich heute, es war eigentlich ganz entspannt.
Ja, ich glaube, das war für uns die Gamescom 2025.
Gab es für dich, Jan, irgendein Überraschungshighlight oder irgendwas, wo du sagst, oh, oder den Titel, auf den du dich am meisten freust?
Ja, vielleicht, weil es so frisch ist, aber ich habe von heute tatsächlich noch Ghost Haunting im Kopf, weil es einfach so gut aussieht. Und zudem, dass es so gut aussieht, haben die Dialoge, die waren sehr gut und authentisch geschrieben und da habe ich Lust drauf.
Ja, ich habe nur einen Teil irgendwie gesehen, weil ich war nur eine kurze Zeit da, aber das, was ich gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Man merkt, dass die Leute diesen Geist der 90er Hochadventure-Zeit echt gut einfangen können. Ja, vermutlich bei mir auch, das ist auch, was mich am meisten freuen würde. Größte Überraschung vielleicht Interscape, weil das so unerwartet war.
Ja.
Das ist so trotzdem sehr cineastischen, ist nicht AAA, aber es sieht fast ein bisschen AAA-mäßig aus, Titel gibt. Kann man auch mal näher verfolgen, mal gucken, wo es hinkommt. Genau, also von daher gab es auch durchaus eine Überraschung. Und nur mich davon freue ich mich auf den nächsten Summit of Sorcerer, aber da können wir noch nicht viel sagen, wie es wird. Aber der kommt ja bald raus.
Haben wir nicht auf der Messe gesehen.
Genau.
Ja, aber wie du sagst, kommt bald raus.
So ist es. Insofern, uns gehen die Adventures nicht aus.
Ja.
So muss es sein. Das Genre lebt wie immer weiter.
Wir freuen uns darauf, euch auf der Adventure-Treff-Party zu sehen.
Ja. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Wie immer am Freitag der Gamescom.
Ja.
Letzter Freitag im August nächstes Jahr. Ciao.
Tschüss. Thank you.
Adventure Treff, where the magic happens.